Ja, mein Thema heute, wischest du die online in der Praxis? Und die Frage gleich mal vorwegzunehmen, warum brauchen wir überhaupt Visual Studio oder warum brauchen wir eine ALM-Plattform, um unsere Softwareentwicklung zu machen? Ich denke, es geht maßgeblich darum, um effizient zu sein und um effektiv zu sein. Und da sind wir auch gleich beim Thema, was bedeutet Effektivität und Effizienz? Es gab einen Ökonomen, Peter Drucker, der hat behauptet schon vor einigen Jahren, es gibt immer so eine Konfusion zwischen Effektivität und Effizienz. Also was ist das Richtige, was ich tue, oder tue ich das, was ich mache, auch richtig? Ja? Einfaches Beispiel, wir wollen zu Hause Rasen mähen. Das kann ich auf unterschiedlichste Arten und Weisen machen. Ich kann die Nagelschere nehmen oder ich kann den Rasenmäher nehmen. Beide sind Werkzeuge. Beide Werkzeuge sind effektiv, denn ich kann sie dazu nehmen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich kann auch sagen, ich möchte eine gewisse Schnitthöhe erreichen. Geht mit beiden Werkzeugen. Wenn wir uns aber überlegen, welches davon ist tatsächlich effizient, also mit welchen komme ich schnell an mein Ziel, dann ist, denke ich, die Antwort relativ einfach zu geben, welches da das Bessere ist. Und übertragen auf die Softwareentwicklung, wo wir maßgeblich davon getrieben werden, was sagen unsere Stakeholder, was sagen unsere Kunden, ist es noch viel, viel schwieriger, eine Aussage über das zu treffen, wo wir eigentlich hinwollen, wenn wir nicht gewisse Kriterien einhalten in unserer Programmierung, beziehungsweise auf dem Weg dorthin von einmal von der Idee bis zu dem tatsächlichen Zeitpunkt, wo wir was ausliefern. Und Visual Studio Online ist ein Werkzeug, das uns dabei helfen kann, effizienter zu werden und effektiver zu sein in all dem, was wir tun müssen dafür. Bevor wir etwas näher auf Visual Studio Online eingehen, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das von Ihnen mitgekriegt hat, zeitgleich jetzt mit meiner Session ist in New York eine große Ankündigung, die Visual Studio Connect Event, wo einige Sachen auch für Visual Studio Online, also für diese ganze Familie, bekannt gegeben werden. Und da ist ein Punkt, ab heute gibt es kein Visual Studio Online mehr. Sondern Visual Studio Team Services. Schon wieder ein neuer Name. Aber der Name, die Abkürzung davon, kommt uns vielleicht bekannt vor. VSTS gab es schon mal. Nämlich in den Anfängen des Team Foundation Servers. Der eine oder andere wird sich erinnern. Deswegen werde ich jetzt versuchen, in meiner Session nicht mehr VSO zu sagen, sondern VSTS. Mal schauen, ob es mir es gelingt. Tooling für Application Lifecycle Management. Also was brauche ich, um letztendlich eine Idee, die ich habe, die meine Kunden haben, die meine Stakeholder haben, umzusetzen und das Ganze möglichst effizient und effektiv, sind aus meiner Sicht Mittel, die die Kommunikation in meinem Team fördern. Das ist eine Visualisierung von meinem Projekt, von meiner Arbeit, die ich durchzuführen habe. Es ist das richtige Tooling in Sachen Source Code, Versionskontrolle. Ich denke, die Zeiten, wo wir mit einer Ordnerstruktur versuchen, unsere Dateien zu sichern, die sollten hoffentlich vorbei sein. Wir brauchen eine gewisse Automatisierung bei der Erstellung unserer Produkte, um auch möglichst schnell voranzukommen. Und was wir sicherstellen müssen, ist auch immer Qualität. Und um diese 5 Punkte wird es auch nachher in meiner Demo explizit gehen. Es gibt noch ein paar mehr Punkte, die uns Visual Studio Team Services unterstützen kann. Gibt es noch so Sachen wie Release Management, Application Insights, also das Produkt ist eigentlich noch viel, viel größer, was ich allerdings nicht alles innerhalb irgendwie von einer Stunde reinpacken kann, deswegen habe ich mich auf diese Teile begrenzt. Und ein Punkt ist eben für mich ganz entscheidend, Kommunikation im Team. Das Agile Manifest, da steht auch schon sowas drin, beziehungsweise eine der Leitsätze davon ist People and Interaction over Processes and Tools. Ja? Es nützt mir kein Tool der Welt, wenn ich es nicht schaffe, die Leute, die an einem Projekt arbeiten, miteinander in Verbindung zu setzen und es schaffe, dass die sich darüber unterhalten, was eigentlich Sache ist. Deswegen muss ich in meinem Projekt die Zusammenarbeit fördern. Ich muss schauen, dass die Leute, die in einem Projekt arbeiten, auch die notwendige Information bekommen, damit sie sich austauschen können. Das meine ich mit Transparenz schaffen in meinem Team. Und natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist Feedback generieren. Nicht nur das Feedback, das ich irgendwie am Ende von irgendeinem Sprint oder nach der Abgabe von meinem Kunden bekomme, sondern auch das Feedback, das ich erhalten kann, wenn ich jemanden in meinem Team frage, was hältst du von meinem Stück Code, den ich da geschrieben habe? Also auch darüber sich auszutauschen. Visualisierung, habe ich gerade schon gesagt, ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, um effizienter zu sein, also schneller ans Ziel zu kommen. Nämlich die Visualisierung meiner anstehenden Arbeit und letztendlich auch die Konzentration auf das Wesentliche für mein Team. Und VSTS unterstützt uns da zum Beispiel, indem ich für jedes Team ein eigenes Backlog anlegen kann, das dann tatsächlich auch nur die Work-Items oder die Arbeitspakete anzeigt, die für das Team ja, notwendig sind. Und wenn man da so ein bisschen nach Lean Management geht, allen Waste, der mich irgendwie blockiert oder ausbremsen könnte, auf Seite packt, sind wir genau da in diesem Fahrwasser. Wir wollen, dass unser Team sich erstmal nur mit dem beschäftigt, was gerade jetzt relevant ist und nicht noch zusätzlich irgendwelche Informationen hat, die irgendwie für Team XY vielleicht bestimmt sind und dann gar nicht mehr richtig entschieden werden kann, was ist denn jetzt eigentlich mein konkreter Task. Genauso, VSTS unterstützt agile Vorgehensweisen, habe ich gerade schon gesagt, so Sachen wie Kanban, Scrumban, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Zeige ich nachher auch, wie man das am besten vorgeht. Und auch ein wichtiger Punkt, ein erneut wichtiger Punkt aus meiner Sicht, ist quasi so die Auswertung der Daten. Also was habe ich der TFS, auch VSTS, also Visual Studio Team Services, haben sehr viele Daten und der Datenschatz, den ich da habe, der ist wertvoll. Der gibt Aussagen über mein Projekt, wo stehe ich, wie viele Fehler sind in meinem System, wie ist die Fehlerquote im Laufe der Zeit. Früher musste ich dafür Excel verwenden, um so ein einfaches Diagramm auszugeben oder vielleicht die SQL Server Reporting Services, was dann schon viel komplexer war, so einen Report zu erstellen. Das geht jetzt auch einfacher mit VSTS, indem ich einfache Diagramme zeichnen kann anhand von ganz simplen Queries. Thema Source Code, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ich denke, Sie werden es alle wissen, es gibt inzwischen zwei Versionskontrollen, die der Team Foundation Server unterstützt, nämlich Git und Team Foundation Version Control. Da ist dann immer die spannende Frage, welche Versionskontrolle ist eigentlich die richtige für mich oder für mein Unternehmen oder für mein Team. Das ist häufig gar nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt immer darauf an, wo kommt das Team her, was ist es gewohnt zu arbeiten, ist es eher gewohnt, mit einer zentralen Versionskontrolle zu arbeiten und vorgegebene Workflows zu befolgen. Dann sind wir eher auf der Seite von Team Foundation Version Control, wo ich serverseitig bestimme zum Beispiel, wie meine Branching-Strategie überhaupt auszusehen hat. Wenn ich eher aus einem Startup-Gedanken vielleicht komme oder aus der Open-Source-Richtung oder auch, ich sag mal, sehr flexible Entwickler habe, die sehr verteilt unterwegs sind, die sehr häufig offline arbeiten wollen, dann ist vielleicht Git eher die richtige Variante für mich, weil dort habe ich dort ist nicht vorgesehen, dass ich ein Server-Repository brauche, um letztendlich meine Daten auszutauschen, denn mein Repository in Git liegt immer bei mir lokal. Letztendlich haben beide Versionskontrollen in Visual Studio und auch in letztendlich der ALM-Plattform, jetzt egal ob on-premise oder auf Azure gehostet, haben beide eine sehr gute Integration und es geht letztendlich nur noch darum zu entscheiden, welche ist die richtige für mich. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal gelesen, ich habe auch schon mal drüber gebloggt, mittlerweile kann man innerhalb eines Teamprojekts zwei Versionskontrollen letztendlich verwenden. Also man muss sich nach wie vor immer noch entscheiden, wenn ich ein Teamprojekt anlege, nehme ich TFVC oder nehme ich Git. Das ist immer noch so. Aber ich kann zu vorhandenen Projekten sagen, ich möchte jetzt, wenn angenommen, das ist ein TFVC-Projekt, also ein Team Foundation Version Control Projekt, kann ich Teams ermöglichen, dass sie auch Git hinzufügen. Also tatsächlich echte Git-Repositories noch haben. Das heißt, ich habe so eine Art Hybridbetrieb. Ich habe hier hingeschrieben, demnächst verfügbar. Demnächst verfügbar könnte ab einer Stunde ungefähr sein, wenn das Announcement in USA durch ist, beziehungsweise wenn Brian Harry das gesagt hat. Bisher kann man das sich schon anschauen, wenn man das erste Update des TFS 2015 in seiner ersten RC-Phase sich anguckt, da war dieses Feature nämlich schon drinnen. Also es ist ganz spannend, was da im Moment an der Seite auch passiert. Bildautomatisierung ist, denke ich, auch jetzt nichts wirklich Großartiges Neues. Machen Sie wahrscheinlich auch schon alle Continuous Integration, also dass ich einen Build nehme, der letztendlich sofort, nachdem ich Source Code in das System eingespielt habe, anfängt und zu überprüfen, ob mein Source Code zu dem Source Code, das in irgendeinem Master Repository oder in meinem Main Branch oder so ist, dass das auch noch funktioniert und immer noch lauffähig ist. Wir haben so Geschichten wie Scheduled Branch, also so einen klassischen Nightly Build, der auch viel, viel länger dauert als ein Continuous Integration Build, weil ich dort ja noch eine ganze Reihe von Tests mit ausführen will oder vielleicht auch so Smoke-Tests noch mache, also die Anwendung einfach mal starte, um zu gucken, ob grundsätzlich noch alles funktioniert. Und was bisher auch immer sehr beliebt war, war der Gated Check-In-Build, nämlich so eine Art Gatekeeper für meine Versionskontrolle. Der ist nämlich losgelaufen, bevor ich das Ganze in die Versionskontrolle eingecheckt habe, hat er geprüft, ob das, was ich einchecken will, nicht dazu führt, dass ich vielleicht das Gesamtsystem kaputt mache. Da haben wir im Moment eine kleine Einschränkung und im Moment heißt wahrscheinlich auch für länger, weil Git dieses Gated Check-In-Verfahren einfach nicht so unterstützt aufgrund seiner Struktur, wie Git einfach aufgebaut ist, funktioniert dieser Gated Check-In nicht. Da gibt es aber mittlerweile andere Verfahren, auch in Visual Studio Team Services, die einen ähnlichen Mechanismus ermöglichen, um Qualität sicherzustellen, um Qualität innerhalb meines Bildverfahrens sicherzustellen. Und da sind wir auch gleich bei dem Begriff Qualität. Was bietet uns VSTS, um die Qualität hochzuhalten oder zu steigern? Das sind so Sachen wie ganz normale Code-Reviews. Ich habe schon vorhin gesagt, ich kann einen Entwickler dazu einladen, über ein Work-Item, schau dir doch bitte mal dieses Stück Source Code an, was ich geschrieben habe. Können wir das mal zusammen evaluieren? Passt das, was ich da geschrieben habe? Und der Clou an, dadurch, dass es ein Work-Item ist, habe ich dadurch einen Audit-Trail geschaffen. Also ich kann nachweisen, dass ich ein Review gemacht habe. Es ist ein Work-Item wie jedes andere und dadurch habe ich auch letztendlich eine Historie dafür. Es gibt für Git jetzt speziell Pull-Requests. Das ist auch wieder so ein geführtes Verfahren, sage ich mal, um von Feature-Branches auf einen bestimmten anderen Branch Source-Code zu überführen. Und das auch über so eine Art Review-Verfahren, wo einer oder mehrere Leute nochmal drüber gucken können. Also wir kennen das aus GitHub zum Beispiel, wenn jemand daran an so einem Projekt contributen will, dann holt er sich einen Fork von einem Repository, arbeitet bei sich lokal dran und wenn er das in die Community übergeben will, dann stellt er so eine Art Pull-Request und sagt, schaut euch mal den Source-Code an, was ich gemacht habe. Wenn ihr das für okay befindet, dann überspielt es auf dem Master, sodass es für alle dann relevant werden kann. Und so ähnlich funktioniert das in VSTS auch. Unterstützt wird das Ganze durch Branch Policies, also noch gewisse Richtlinien, die ich hinzufügen kann, um gewisse Kriterien zu erfüllen, wie es muss mindestens ein Reviewer drüber schauen. Es muss jetzt sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Gated Build, es muss ein bestimmter Build durchgeführt werden und der muss erfolgreich sein, bevor ich von dem Branch A auf Branch B Source Code überführen kann. Und seit neuestem kann ich auch eine Richtlinie einstellen, die besagt, dass ich mindestens ein Work-Item mit so einem Pull-Request-Verfahren verknüpft habe, um da auch wieder diesen Audit-Trail zu haben, dass ich so einen Nachweis führen kann, dass ich auch letztendlich anhand irgendeiner Anforderung diesen Source-Code ins System gebracht habe. VSTS, darüber hinaus Testmanagement. Dort gibt es dann auch noch nach der Session, denke ich, einiges für Sie zu erzählen bzw. zu erfahren. Dort haben sich auch einige Sachen jetzt dann getan, die neues exploratives Testen bedeuten könnten. Und wir haben nach wie vor das klassische Kundenfeedback. Es gibt, das wissen die wenigsten, es gibt so einen Client, den ich meinem Kunden geben kann, den er installieren kann auf dem System. Und ich ganz normal Feedback einholen kann. Ich schreibe denen eine Mail und sage, schau dir doch mal bitte dieses neue Feature an und gib mir ein Rating. Also ich kann Sterne vergeben, ganz klassisch, wie ich es auch in der Hotelbewertungsportalseite finde. Ich kann meinen Kunden sagen, bewerte bitte dieses Feature und dieses Feature wird, also beziehungsweise dieses Feedback wird dann auch wieder in meinen VSTS-Account überspielt und ich habe das auch wieder in meiner Datenbank und kann dann letztendlich Auswertungen darüber generieren. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Na, Augenblick. So, da sind wir. Okay. Wer von Ihnen hat schon einen VSTS-Account oder vormals Visual Studio Online-Account? Okay, ungefähr gut die Hälfte. Klären wir als allererstes mal die Frage, wo muss ich denn überhaupt hin, um so einen Visual Studio Online-Account, jetzt Visual Studio Team Services-Account, zu bekommen? Und zwar auf visualstudio.com. Die Seite hat sich irgendwie, seitdem ich das letzte Mal aufgemacht habe, ein wenig verändert. Die sah heute früh noch anders aus. Letztendlich geht es darum, ich vermute jetzt mal, es geht hier irgendwie Dienste für Teams. Klingt so ein bisschen wie Team-Services quasi hier kostenlos starten. Dann sollte ich auf so eine Seite kommen, wie ich brauche jetzt einen Account-Namen, den ich hinterlegen muss, unter dem letztendlich mein Team oder mein Unternehmen arbeiten soll. Das heißt, ich hinterlege hier einen Namen, .visualstudio.com, darüber bin ich oder ist dann mein VSTS erreichbar. Über Projekt starten passiert dann die ganze Magie, letztendlich wird der Account für mich angelegt und ich muss eigentlich gar nichts weiter tun. Ich sage nachher noch was ein bisschen zu dem Lizenzmodell. Fakt ist, es kann jeder, tatsächlich jeder so einen Account anlegen. Was er dazu braucht, ist nichts anderes als letztendlich eine Microsoft-ID, also ein Microsoft-Account oder irgendwie ein Azure Active Directory-Account und er kann dann damit arbeiten. Ich brauche erstmal noch keine Lizenz für VSTS, sondern ich kann 5 Leute kostenlos einladen. Das gilt auch für den Ersteller. Also tatsächlich kann jeder diesen Account hochfahren, also beziehungsweise erstellen. Wenn wir das gemacht haben, kommen wir dann an einer Seite raus, die ungefähr so aussieht. Ich mache das nochmal ein Stückchen größer. Das heißt, wir haben so eine Übersicht, nein, das kommen wir eigentlich noch nicht raus. Wir kommen dann letztendlich an einer Seite raus, wo ich auswählen kann, wie viele Projekte oder beziehungsweise welche Projekte ich haben will. Das können wir mal kurz machen, weil ich Ihnen dann gleich noch in aller Kürze zeigen kann, wie man überhaupt so ein Projekt anlegt. Das heißt, ich komme auf so eine Startseite. Genau, das ist letztendlich, wenn ich es ganz neu gemacht habe, da wird hier nichts stehen. Also dann ist hier noch kein Projekt angelegt. Ich kann dann hier sagen, ich brauche ein neues Projekt. Und dann geht hier so ein geführter Assistent auf, wo ich einmal den Projektnamen angeben kann, wo ich noch so eine gewisse Beschreibung hinzufügen kann und wo ich dann auch hier einstellen kann, nach welchen Vorgehen, nach welcher Prozessschablone ich arbeiten möchte. Das ist jemand, der sich noch nicht so gut damit auskennt, der ist eigentlich aus meiner Sicht mit diesem agilen Prozesstemplate oder mit dem Scrum-Template ganz gut bedient. Also wenn ich vorhabe, agile Softwareentwicklung zu betreiben, dann werde ich mich entweder mit diesem Template oder mit diesem Template ganz gut zurechtfinden. Unterscheiden. Grundsätzlich tun sich diese Prozess-Templates erstmal nur anhand daran, wie die Work-Items, also diese Arbeitspakete, heißen und welche Zustände die haben. Das ist erstmal der grundsätzliche Unterschied. Das heißt, wenn ich mich hier für eine Schablone entschieden habe, kann ich hier unten noch aussuchen, mit welcher Versionskontrolle ich loslegen möchte, also welches meine Basiskontrolle ist. Das ist eine relativ wichtige Entscheidung, weil ich kann im Nachhinein nicht mehr die Basisversionskontrolle umändern. Wir werden in Zukunft zwar andere, also wenn ich noch eine andere Versionskontrolle hinzunehmen, aber ich kann prinzipiell erstmal nicht die Basis, die ich geschaffen habe, abändern. Das war dann auch eigentlich schon alles. Es dauert dann ein paar Sekunden, wenn ich da hier unten auf Create Project gedrückt habe und schon habe ich ein eigenes Teamprojekt. Und so ein eigenes Teamprojekt sieht dann letztendlich so aus. Ich habe hier oben verschiedene Bereiche, die mich dabei unterstützen sollen in meiner täglichen Arbeit. Und ich habe hier, starten wir mal mit dieser Welcome-Seite, ich habe hier eine Möglichkeit, über so über eine Markup-Sprache hier auch nochmal so vielleicht ein ganz rudimentäres Wiki oder eine Informationsseite zu erstellen, wo ich mal ganz grundsätzlich beschreiben kann, was möchte ich denn überhaupt in diesem Team oder in diesem Projekt umsetzen. Das heißt, wenn ich hier auf Edit klicke, dann geht hier dieser Editor auf und wir können da drin ganz normal irgendwelche Zeilen schreiben und editieren. Können das Ganze dann abspeichern und dieses File, das dabei entsteht, dieses readme.md, wird dann in meiner Versionskontrolle auch abgelegt. Und jede Änderung wird dann auch letztendlich historisch belegt. Was ich noch bekomme, um jetzt letztendlich mal auf unseren Punkt Kommunikation zurückzukommen, ist ein Dashboard bzw. mehrere Dashboards, die ich erstellen kann und wo ich schon mal für meine Teams entsprechende Informationen, Shortcuts, hier auch wieder so ein MD-Markup-Bereich erstellen kann. Und das Coole daran ist, ich kann diese einzelnen Bereiche, ich kann das hier wirklich sehr frei anordnen, so wie ich das für richtig halte, kann ich für jedes Dashboard auch einzeln sozusagen erzeugen. Ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Dashboards zu erstellen. Das heißt, wir sehen hier, ich habe hier ein ganz anderes Dashboard erzeugt, wo viel, viel mehr Projektinformationen versteckt sind. Ich habe hier einmal aus einem bestimmten Bild die Information, wie war mein Bild letzte Nacht? Also who broke the build? Ne? Also wer war dafür verantwortlich, dass jetzt heute nichts mehr geht? Ich habe hier mal eine Übersicht über das Product Backlog. Wie viele meiner Work-Items sind denn noch im Zustand neu? Wie viele werden bearbeitet und wie viele sind vielleicht schon erledigt? Ich habe eine Übersicht über Test-Cases. Ich habe hier eine Übersicht über, wo stehen wir denn eigentlich in meinem Sprint? Das ist noch ein sehr, sehr neues Widget. Das gibt es noch nicht allzu lang. Das ist ja gleichzeitig heißt es hier, okay, 3 Workdays sind remaining, also 3 Tage sind im Sprint noch offen. Ich habe hier noch so einen Indikator, wo stehe ich denn eigentlich? Ein weiteres neues Widget ist dieses Query Results. Das heißt, dort kann ich letztendlich auf mein Dashboard nochmal für eine bestimmte Abfrage die Informationen anzeigen. Und hier habe ich das ist Voluntary Feedback, von dem ich gesprochen habe, wo ich meinem Kunden sagen kann, er soll mein Feature raten. Das habe ich mir hier einfach mal dargestellt. Und ich habe jetzt hier drei Work-Items für Feedback. Das kann ich relativ frei konfigurieren. Ich kann hier unten über diesen Plus-Button bekomme ich hier so eine Auswahl von den verschiedenen Widgets, die inzwischen möglich sind. Da kommen auch immer mehr dazu. Also die Leute, die diese Dashboards und für dieses Social Coding, so wie es Microsoft selber nennt, verantwortlich sind, die bauen da jetzt der Reihe nach immer neue Widgets dazu, die ich für meine Dashboards verwenden kann. Zusätzlich zu diesen Widgets, wie sie heißen, habe ich ja hier diese Charts. Und von diesen Charts habe ich auch gesprochen, denn das sind Charts, die ich selber erstellen kann und die ich selber auf irgendeins meiner Dashboards legen kann. Und zwar, ich gehe mal hier auf dieses Chart. Wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, das ist einfach eine Liste, die ich hier erzeugt habe, die mir alle Bugs ausgibt. Eine ganz einfache Abfrage an VSTS, gib mir alle Bugs aus. dann bekomme ich hier einmal eine ganz flache Liste mit den entsprechenden Informationen und hier auf Charts habe ich die Möglichkeit, neue Diagramme zu erzeugen. Ja, letztendlich all das, was wir auch aus dem Excel-Sheet kennen, Pivot-Charts, so bestimmte Column-Charts, Pie-Charts, die kann ich eben anhand von gewissen Kriterien erstellen lassen. Mittlerweile kann ich auch Trend-Charts mir erzeugen lassen. Also ich kann sagen, wie ist denn der berühmte Bugverlauf? Nimmt er zum Projekt, also zum Release-Ende oder zum Sprint-Ende? Nimmt er ab? Wird er höher? Also kann ich ganz frei bestimmen. Und wenn ich so einen Chart erzeugt habe, dann kann ich hier sagen, ich möchte dem zu einem Dashboard hinzufügen. Und daran erkennen wir auch, ich kann letztendlich einen so einen Chart auf all meine Dashboards draufbauen. Also wir haben vielleicht 4, 5 Teams, die alle irgendwie einen und den gleichen Chart vielleicht brauchen, weil das irgendwie ein genereller Chart ist, dann könnte ich das auf jedes Dashboard hinterlegen. Und so habe ich nicht nur die Möglichkeit, vorgefertigte Widgets von Microsoft zu übernehmen, sondern auch meine ganz eigenen individuellen angefertigten Diagramme. Eins möchte ich noch zeigen, weil ich das auch ganz witzig finde. Ich kann hier sogar die Farbe einstellen. Ja, also es gibt, Microsoft hat da so einen Randomizer drin, wenn ich so ein Diagramm zum ersten Mal erzeuge, hat er bestimmte Farben. Manchmal ist dann ein Fehler oder wenn ich das nach Work-Items sortiere, ein Bug dann vielleicht grün, finde ich jetzt manchmal nicht ganz so glücklich, deswegen ändere ich dann oft die Farbe in so einem Diagramm meistens auf rot, dass mir das auch ins Auge fällt, wenn ich da irgendwo einen Bug im System habe. Diese Dashboards, habe ich schon gesagt, sage es auch gerne nochmal, sind dazu da, die Kommunikation in meinem Projekt zu erhöhen, dass ich Informationen, die ich ohnehin habe, einfach nochmal besser visualisieren kann, um so in meinem Team besser voranzukommen. Das ist aber nur das Tool. Wir erinnern uns an diesen einen Satz aus dem Agilen Manifest. Ja, Tools and Processes, beziehungsweise People and Interactions over Tools and Processes. Das nützt uns alles nichts, wenn wir unser Team nicht dazu befähigen, auch tatsächlich miteinander zu reden, wenn wir ihnen den Freiraum nicht gewähren, auch mal 15 Minuten am Tag sich vielleicht genau über diese Informationen auszutauschen. Ich habe vorhin auch über Visualisierung geredet, Visualisierung von Arbeit. Wir waren jetzt hier gerade in den Queries drin, also wo ich mir bestimmte Abfragen auf Work-Items generieren kann. Ich möchte aber letztendlich auf vorgefertigte Abfragen, die projektrelevant sind, eingehen, nämlich auf die Backlogs. Diese Backlogs, die sind sehr gut geeignet, um letztendlich auf unterschiedlichen Leveln über meine Features zu diskutieren. Also ich habe einen Backlog, also ein Backlog für Product Backlog Items, das sind sowas wie User Stories, Anforderungen in der klassischen Namensgebung. Das heißt, es ist das vielleicht, was aus einem Pflichtenheft herauskommt, was ein Entwickler dann auch hernimmt, um seine Tasks davon abzuleiten, also seine konkreten Aufgaben. Features sind dann letztendlich Klammern um diese ganzen Anforderungen, um, ja, ich sag mal, so eine Funktionsgruppe zu beschreiben. Was möchte ich denn eigentlich haben? Und darüber, diese Epics sind dann vielleicht irgendwie bestimmte Visionen, die ich habe, um, naja, letztendlich eine größere Leistung in meiner Anwendung zu erfüllen, die dann auch nicht unbedingt in einem Sprint oder meistens auch gar nicht in einem Sprint zu realisieren sind, sondern eher über einen längeren Zeitraum gehen. Genau, und die kann ich mir hier eben visualisieren. Jedes Team hat so ein Backlog. Das heißt, ich schalte hier mal um auf ein zweites Team, das ich hier habe, nämlich das Team, das sich letztendlich um Windows-Komponenten hier in meiner App kümmert. Und dieses Backlog sollte eigentlich anders aussehen. Das hat zum einen, hat dieses Backlog hier eine Ebene weniger. Das kann ich nämlich auch als Team einstellen, dass ich sagen kann, ja, so Epics interessieren mich eigentlich nicht. Und die Liste hier, die ist auch viel, viel kürzer. Ja, also die sieht auch anders aus. Das heißt, dort stehen dann tatsächlich nur Work-Items drin, die diesem Team zugeordnet sind. Das Ganze funktioniert über den Area-Path, wo quasi hinterlegt wird, welcher Bereich in meinem Work-Item zu einem gewissen Team zugeordnet ist. Ich schalte nochmal um auf dieses generelle Backlog, um Ihnen noch eine zweite Visualisierung von Arbeitspaketen zu zeigen, nämlich das Kanban-Board. Und ich habe hier mein Kanban-Board in diesem Projekt auch etwas verändert. Also vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich mache hier das hier mal zu. Ich habe hier auf einmal Farben im Spiel. Aber es sind trotzdem alles noch Anforderungen. Also meine Anforderungen sind jetzt irgendwie nur geclustert. Das heißt, Kanban sagt ja, ich gehe Anforderungen oder meine Arbeitsschritte immer der Reihe nach durch, bis ich letztendlich den Prozess vollständig habe und letztendlich die Anforderungen, die ich erfüllen soll, auch schon beim Kunden oder so habe. Es gibt jetzt in VSTS die Möglichkeit, diese Kärtchen, so nenne ich sie mal, mit sogenannten Styles zu hinterlegen, dass ich sagen kann, anhand von bestimmten Kriterien möchte ich diese Karte einfärben. Ich habe jetzt hier einfach mal ganz einfach unterschieden, welches Team bearbeitet welche Karte. Das kann ich nämlich machen. Ich habe so ein generelles Board, ich habe zwei Teams und ich will irgendwie wissen, welches Team ist gerade an welchem Fall dran. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen hier. Es gibt hier diesen neuen Einstellungsdialog. Dort kann ich hier unter den Styles mehrere Regeln hinterlegen. Und gerade eben sind eben die Regeln für Windows-Team und Android-Team aktiviert. Ich kann quasi hier auch die Reihenfolge vertauschen, etc. pp. Und diese Regel, die sieht dann letztendlich so aus. Ich habe hier einen Namen. Ich sage, ich brauche eine bestimmte Farbe. Und das Kriterium für so eine Regel heißt dann in dem Fall hier, wenn dieses Work-Item oder wenn in dem Feld Area Pass des Work-Items folgender Wert steht, dann färbe mir dieses Kärtchen mit der entsprechenden Farbe ein. Das kann ich auch nutzen, wenn ich irgendwo einen Task habe, der vielleicht blockiert ist. Dann möchte ich sehen, auf meinem Board, ich habe hier einen Block-Task. Der ist dann vielleicht rot markiert, weil das irgendwas ist, was mich behindert. Oder ich habe hier in dem anderen Team, das habe ich anders strukturiert, da bin ich ja schon in einem bestimmten Team, da will ich nicht irgendwie danach gehen, welche Teams gerade so ein Work-Item bearbeiten, sondern da sage ich, wenn das eine Anforderung mit der Priorität 1 ist, möchte ich, dass die rot angezeigt wird. Wenn das eine Anforderung ist, die vielleicht Priorität 2 oder 3 hat, dann soll die so einen Orangeton haben. Und wenn das eine Anforderung ist, die jetzt Priorität 4 hat, für mich letztendlich die unwichtigste in Anführungszeichen, dann bekommt ihr einfach so einen Grauton. Also ich kann da sehr, sehr viel damit machen. Und das kann auch wieder jedes Team für sich frei entscheiden, wie es dieses Kanban-Board letztendlich aufbauen will. Was wir hier auch sehen, was noch ziemlich neu ist, ist das hier. Das heißt, ich habe hier in den Anforderungen gleich einen Indikator, wie viele Aufgaben hat diese Anforderung und wie viele dieser Aufgaben sind schon erfüllt worden, beziehungsweise, ja genau, sind schon erfüllt worden. Also dann habe ich hier so eine Liste, da steht drin, es gibt Task 1, Task 2, Task 3, Task 4, kann hier noch weitere Tasks hinzufügen und wenn der fertig ist, kann ich den hier einfach weg oder abhaken. Es ist wie so eine Listenfunktion, ist auch neu hinzugekommen, auch ein sehr schönes Feature, wie ich finde. Es gibt noch ein weiteres Board, das denke ich, brauche ich Ihnen nicht zeigen, weil es letztendlich das gleiche Feature-Set enthält, das ist das Sprint-Board, beziehungsweise ich zeige es Ihnen schnell, gehe aber nicht weiter darauf ein, ich zeige es Ihnen deshalb, damit Sie kurz den Unterschied sehen. Diese Art von Board ist letztendlich für Scrum-Teams geeignet, die eher mit Tasks arbeiten. Also die versuchen ihre Tasks, diese in gewissen Prozessschritten abzuarbeiten. Das heißt, auf dem Board habe ich auch noch Kärtchen für meine konkreten Arbeitsschritte. Das ist der einzigste Unterschied, kann das aber genauso stylen wie das Kanban-Board auch. Ich habe vorhin den Punkt auch noch erwähnt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie gestalten wir unseren Source Code. Wir haben jetzt hier ein Git-Projekt und in diesem Git-Projekt, da ich das schon ein bisschen länger habe für Demo-Zwecken, sind hier auch schon eine ganze Reihe von Repositories drin. Das heißt, ich kann in einem Teamprojekt mehrere Git-Repositories anlegen und die sozusagen als Master-Repository in VSTS hinterlegen. Ich habe hier für den Technical Summit ein neues Repository angelegt und wir sehen, hier ist jetzt auch dieses README-File zu finden, das ich am Anfang angelegt habe auf dieser Welcome-Seite. Wenn ich jetzt mit diesem Repository arbeiten will, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, ich wechsle in oder ich öffne Visual Studio und verbinde mich auf meinen Account von VSTS, suche mir dort dieses Teamprojekt und suche nach diesem Repository. Ich kann aber genauso gut, wenn ich jetzt kein Visual Studio Verwender bin, jeden x-beliebigen Git-Client verwenden und letztendlich über die Remote-URL dieses Repository angeben und damit arbeiten. Und es spielt keine Rolle, ob ich dafür irgendwo in... Oh, ist abgelaufen. Na, das ist ja... Ja, genau. Noch besser wäre es jetzt, wenn jetzt meine Subscription abgelaufen wäre. Nein, ich hoffe nicht. Genau, wo war ich? Genau, Sie können jeden x-beliebigen... was sagt er? Habe ich mich vertippt? Ja, das wäre natürlich super. Dann mach mal ohne Versionskontrolle weiter.
Ja, aber geht halt mal von der Konsole.
Oldschool geht auch, aber macht jetzt gerade keinen Spaß. Dann machen wir das Ganze anders. Okay, ja, jetzt hat er Visual Studio beendet. Letztendlich, zusammengefasst, wenn ich ein Git-Projekt verwende, dann ist auch letztendlich der Team Explorer, der quasi mein Tor zum Team Foundation Server oder zu VSTS ist, hat andere Funktionalität. Der bekommt andere Kacheln angezeigt, mit denen ich arbeiten kann. Er hat zwar immer noch sowas wie dieses klassische Pending Changes Window, heißt dort aber letztendlich Changes, wo ich dann Commits in mein Git Repository einspielen kann. Ich habe so Sachen wie einfaches Branching erstellen, also es wären jetzt lauter Sachen gewesen, die ich Ihnen gerne gezeigt hätte. Ich versuche es dann nochmal am Ende von meiner Demo, wenn ich noch ein bisschen Zeit übrig habe. Ich mache jetzt lieber mit den anderen Sachen weiter. Das heißt, dort habe ich wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, von meinem Git Repository mit Visual Studio zusammenarbeiten, wenn denn meine Subscription bzw. die Credentials nicht abgelaufen sind. Ich kann Ihnen aber, was ich Ihnen zeigen wollte, trotzdem zeigen, nämlich so ein Pull-Request-Verfahren. Und zwar gehe ich da einfach mal in dieses Demo-Repository. Da sollte nämlich schon was hinterlegt sein. Genau, da habe ich, da ist jetzt einfach ein Demo-Projekt drinnen. Das ist nicht wirklich groß. Das besteht aus einem ganz normalen Projekt und einem Unit-Test-Projekt. Hier habe ich letztendlich so eine Konsolenanwendung, nichts anderes als so ein einfaches Hello World-Programm. Ich habe hier auch zwei Branches hinterlegt, nämlich einen Master-Branch und einen Feature-Branch. Diesen Feature-Branch habe ich über Visual Studio angelegt und habe dann letztendlich in diesem Feature-Branch auch schon Änderungen mal vorgespielt, beziehungsweise hier sehen wir, dort ist es ein bisschen anders gelagert. Dort kriegen wir einen Indikator, dass dieser Feature-Branch letztendlich zwei Commits hinten dran ist. Das heißt, hier müsste ich dann, wenn ich an meinem Feature-Branch arbeite, erstmal mir die neuesten Sachen von meinem Master-Branch holen, damit ich da wieder auf dem aktuellen Zweig bin. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, ich kann trotzdem ich kann hier zwischen den einzelnen Zweigen hin und her springen und so ein Pull-Request-Verfahren kann ich letztendlich mal gucken, ob ich das jetzt hier irgendwo hin faken kann, dass wir so ein Pull-Request-Verfahren mal sehen, wie das funktioniert. Genau, ich müsste ja eigentlich auch in die andere Richtung von Master auf den Feature-Branch so ein Pull-Request machen können. So, das heißt, ich werde jetzt hier so ein Pull-Request-Verfahren einleiten. Pull-Request-Verfahren heißt, ich stelle einen Antrag an irgendjemand, der berechtigt ist, Source Code in eine Branch zu integrieren. Also Beispiel, ich habe einen Master Branch, dort soll nur lauffähiger Code drauf, weil der Master Branch der Branch ist, von dem ich releasen will. Und ich möchte, dass nur eine Handvoll Leute vielleicht die Hoheit überhaupt besitzen, dort zu integrieren oder zumindest, dass ein Review-Verfahren stattfindet, um sicherzustellen, dass dort eben kein Schadcode irgendwie reinkommt. Dann kann ich dieses Pull-Request-Verfahren stellen. Das kann ich einmal machen hier direkt online in VSTS, also auf der Webseite. Oder ich mache das in Visual Studio, da gibt es auch den Knopf dafür, Pull-Request erstellen von meinem Feature-Branch auf den entsprechenden anderen Branch. Hier ist dann die Möglichkeit einzustellen, von welchem Branch ich zu welchem Branch letztendlich Code übernehmen will. Und das System erkennt mir dann den Unterschied zwischen den beiden Branches und sagt mir einmal, okay, es gibt hier folgende Commits in den jeweiligen Branch, und ich kann hier oben noch so eine Beschreibung angeben, nämlich denjenigen, den ich für diesen Commit vorschlage, dass der auch so eine gewisse Information mitbekommt, was er denn eigentlich tun soll damit. Ich kann hier auch Reviewer anlegen, also letztendlich jeder, der irgendwo auf dem VSTS einen Account hat, den kann ich hier eintragen und sagen, bitte Mike, hier kannst du mal einen Pull-Request oder sowas, kannst du den mal reviewen für mich. Was dann passiert ist, es werden hier unten auch noch das entsprechende File hinterlegt, wo ich schon mal sehen kann, um was es sich handelt. Und wenn ich dann hier diesen Pull-Request letztendlich bestätige, dann bekomme ich so eine Maske. Und zwar habe ich dann so einen Verlauf, wo ich Dinge eintragen kann, so eine Art Chat-Verlauf. Dort kann ich dann, wenn ich dann hier mir diese Files angeguckt habe, vielleicht auch mir hier diese Commits angeguckt habe, kann ich dazu zu einer Diskussion anregen und kann sagen, bitte schau dir nochmal Hash Work-Item so und so an. Also das ist auch eine neue Funktionalität, indem ich über dieses Hash-Zeichen letztendlich hier bestimmte Work-Items verlinken kann aus dieser Funktion heraus. Das heißt, ich gebe dann hier an, schau dir bitte nochmal das an, drück auf Enter und habe dann hier in diesem Verfahren einen Link eingefügt, und was Sie jetzt da unten gesehen haben, war eine Notifizierung. Nämlich eine Notifizierung aus meinem Slack-Client. Der wird im Hintergrund von mir befeuert mit Änderungen, die ich an Work-Items mache oder von Bildereignissen. Das ist auch ein Kommunikationsmittel, das ich verwenden kann, nämlich so ein Chat-Tool, um Informationen in meinem Team reinzutragen. Das heißt, wenn ich meinem Team sage, verwendet oder organisiert euch innerhalb der Arbeit mit so einem Kommunikationstool und letztendlich über die Integration, die mir Visual Studio oder VSTS bietet, kann ich dort auch noch zusätzliche Informationen aus dem System in dieses Chatprogramm mit hinterlegen. Das nur mal so als Randnotiz, weil es gerade eben aufgepoppt ist. So, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier letztendlich das Kernstück von diesem Pull-Request hier auf der rechten Seite. Dort sehen wir hier oben einmal den grünen Haken, No Merge Conflicts. Das heißt, das System versucht innerhalb dieses angetriggerten Pull-Requests zu überprüfen, ob der Source-Code, der durch dieses File in diesen anderen Branch reinkommen soll, ob der valide ist. Das heißt, es macht ein Auto-Merge und schaut, ob der Auto-Merge grundsätzlich mal funktioniert. Bitte? Wenn er fehlschlägt, genau, dann sagt das System erstmal, ich möchte ich kann nicht merchen und ich möchte nicht diesen Pull-Request durchführen. Das heißt, ich muss mir dann letztendlich als Entwickler, wenn ich diese Nachricht kriege, erstmal jetzt im Falle von Git das Repository mit dem entsprechenden Stand beziehungsweise den Branch bei mir lokal holen und diesen Merge-Konflikt aufheben und dann nochmal einen neuen Pull-Request beantragen. Dieser Pull-Request kann auch nicht durchgeführt werden, wenn ich hier niemanden habe, der mir dieses Review bestätigt. Das ist auch nochmal so ein Sicherheitsmerkmal oder so eine Richtlinie, die ich da dazwischen geschaltet habe. Und erst dann, wenn hier beide Haken grün sind, kann ich hier sagen, Complete Pull Request. Bekomme hier dann nochmal die Möglichkeit, drauf zu reagieren oder einen Kommentar zu schreiben und dann hier zu sagen, komplettiere den Merge, also schieb die Daten von Branch A nach Branch B. Ich schließe das jetzt erstmal nicht ab, diesen Pull-Request, weil den brauche ich noch, weil ich keinen anderen mehr erzeugen kann, durch mein Problem mit Visual Studio. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist hier nochmal die Möglichkeit, auch ein Bild letztendlich zu erzeugen, den ich dann dafür hernehmen kann, in meinem Pull-Request-Verfahren für dieses Stück Datenqualität nochmal zu erzeugen, dass nicht nur geprüft wird, ob dieser Merge erfolgreich ist, sondern ob auch ein Bild erfolgreich ist, wenn ich die Daten von A nach B schiebe. Ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, auf das Bild-Template im Allgemeinen oder auf diese neue Build-Engine, sondern ich erstelle jetzt einfach hier auf die Schnelle mal einen Demo-Bild. Sie sehen, ich habe hier das Demo-Repository ausgewählt. In unserem Fall ist der Pull-Request von Master auf Feature. Das heißt, ich muss auf dem Feature-Branch diesen Continuous Integration-Build aufbauen. Ausnahmsweise mal umgekehrt sozusagen. Und hier über Create kann ich dann diesen Build erzeugen. Jetzt im Unfallfall muss ich gar nichts weiter tun. Also wir sehen, ich habe jetzt hier einen neuen Build letztendlich angelegt. Der heißt jetzt auch erstmal relativ unschön, New Visual Studio Definition 1 ist der Name. Den speichere ich jetzt mal ab. Ich kann ihn sogar auch noch ändern, dann machen wir das hier auch noch schön. Tech Summit 15, dann heißt unser Build eben so. Und um das Ganze zu verknüpfen, letztendlich von meinem Pull-Request und meinem Branches, dass dort dieser Build auch losläuft, muss ich etwas Administratives vornehmen, nämlich muss ich dann mir hier dieses entsprechende Repository raussuchen, den entsprechenden Branch, den ich absichern will. Und dort gibt es eben diese Branch-Policies, die ich vorhin schon erwähnt habe. Dort kann ich hinterlegen, dass bei einem Pull-Request automatisch ein Build ausgeführt werden soll. Kann hier sagen, welcher Build das sein soll. Das ist eben hier unser Tech-Summit-Build, den ich gerade erzeugt habe. Und wenn ich jetzt hier diese Änderungen speichere, sind die dann auch schon aktiviert. Und ich kann, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf diesen Pull-Request, den kann ich nämlich nochmal hier öffnen. Genau, wir haben hier die Übersicht, welche sind von mir, welche habe ich gestellt, das ist in dem Fall da, dass beides das gleiche ist, sehen wir das hier doppelt. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann bekomme ich nochmal die Übersicht, die ich hier gerade schon hatte. Jetzt ist es so, der Pull-Request ist ja eigentlich schon mal verifiziert worden, das heißt, ich muss jetzt hier einmal kurz auf Abbrechen gehen, damit dieser Pull-Request-Workflow kurz unterbrochen wird und ihn dann wieder reaktivieren. Dann sehen wir hier, dadurch, dass ich jetzt eine neue Regel hinterlegt habe, taucht jetzt hier dieser Punkt auf, Build in Progress. Das heißt, jetzt passiert nicht nur dieser automatische Merge-Prozess, sondern jetzt passiert auch noch, dass im Hintergrund mein Build angestoßen wird und auch noch überprüft, ob das, was ich jetzt auf diesen neuen Branch übernehmen will, auch funktionsfähig ist. Und ich kann diesen Pull-Request erst dann abschließen, wenn der Build auch erfolgreich war. Den können wir jetzt einfach mal weiterlaufen lassen. Wir werden ja dann, da ich gesagt habe, wir werden notifiziert bei Build-Abschlüssen, kriegen wir das auf jeden Fall mit. Was ich Ihnen jetzt noch beziehungsweise da die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist, zeige ich Ihnen jetzt noch, gehen wir noch auf folgendes Thema ein. Warum sollte ich überhaupt VSTS in Erwägung ziehen? Ja, also dieses Thema, was ist denn der Unterschied von VSTS und vielleicht dem Team Foundation Server im Allgemeinen? Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die anders sind, die ich kennen muss, wenn ich mit VSTS arbeiten will oder vielleicht vorhab, von meinem TFS auf VSTS umzusteigen. Ja, jetzt sind wir benachrichtigt worden, Sie sehen es nicht, aber ich sehe es hier, ich zeige es Ihnen nachher. Mein Bild ist erfolgreich durchgelaufen. Es hat vielleicht auch Vorteile, wenn ich auf VSTS gehe. Vielleicht hat es auch Nachteile. Und natürlich ein Punkt ist, was kostet mich der ganze Spaß? Abhängigkeiten bzw. die Rahmenbedingungen, die ich mir erschaffe, wenn ich auf VSTS gehe, sind folgende. Ich brauche zumindest, habe ich vorhin schon mal gesagt, einen Microsoft-Account oder eine Verknüpfung mit dem Azure Active Directory, das ich dann letztendlich mit meinem Firmen-AD irgendwie synchronisieren kann. Ich bin definitiv abhängig von dem Update-Zyklus, den Microsoft vorgibt. Das sind Stand heute, alle 3 Wochen werden da neue Features deployed. Was schon auch mal zur Folge haben kann, dass vielleicht eine Funktion, von der ich gewohnt bin, dass er an einem Ort ist, nach diesem Update erstmal nicht mehr zu finden ist. Oder dass, also im Normalfall freue ich mich eigentlich immer, weil neue Funktionen dazukommen, aber es gibt durchaus auch Szenarien, wo ich das vielleicht dann nicht will oder dass es ein Unternehmen sagt, ich will eigentlich nicht alle 3 Wochen meinen Entwickler zumuten, dass was Neues dazukommt, sondern ich möchte da einen längeren Zyklus haben. Das ist auf jeden Fall eine Abhängigkeit, die ich habe. Hosted Build Infrastructure ist auch eine gewisse Abhängigkeit, wo ich auch Einschränkungen unterlegen bin. Das, was ich jetzt gerade ganz mal schnell zusammengeklickt habe, das hat einen Vorteil. Ich muss mich nicht darum kümmern, ob ich irgendwo einen Build Agent, also irgendwo eine Maschine irgendwo habe, sondern ich bekomme das alles. Aber man muss dazu wissen, wenn ich in meiner Anwendung Third-Party-Tools referenziert habe, die irgendwo auf meiner Bildmaschine installiert sein müssen, dann kann ich das da nicht. Es werden zwar NuGet-Packages unterstützt, aber klassisch, ich habe irgendwo ein Programm zum Installieren auf der Maschine, funktioniert nicht. Ich habe vielleicht längere Bildlaufzeiten, ich habe nachgelesen, wenn sie länger als 1 Stunde wären, kriege ich auch schon gewisse Probleme mit diesen Hosted Build Agents, wie sie heißen. Oder wenn mein Speicher von diesem Bildlauf irgendwie 10 Gigabyte übersteigen würde, weil ich eine riesige Anwendung habe, sagt das System auch, möchte es eher nicht. Und noch ein ganz anderer Anwendungsfall ist, wenn ich während meiner Bilderstellung vielleicht administrative Rechte brauche, um irgendwo in meiner Anwendung irgendwas auszuführen oder während meinem Bildprozess irgendwas auszuführen, das erlaubt ein Hosted Build Agent auch nicht. Das heißt, dann müsste ich tatsächlich dazu hergehen, mir einen eigenen Build-Server zu erzeugen. Den kann ich ja rein theoretisch auch als virtuelle Maschine irgendwo in Azure ablegen. Oder ich nehme eine Bildmaschine, die ich bei mir im Haus habe und verknüpfe die letztendlich mit VSTS. Das sind die Rahmenbedingungen. Vorteile aus meiner Sicht sind, ich habe so eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Ja? Ich muss mich nicht um die Hardware kümmern, das heißt, ich muss keine Hardware einkaufen, ich brauche niemanden, der sich um diese Hardware letztendlich kümmert. Ich brauche keine Lizenzen, also ich muss keine Lizenzen zahlen für meine Betriebssysteme, für SQL-Server, was ich klassischerweise brauche, wenn ich meinen eigenen Team Foundation Server irgendwie selbst hosten will. Und das System ist beliebig skalierbar. Also ich habe, wenn ich mehrere Leute auf einmal drauflassen will, also von mehreren reden wir wahrscheinlich eher von mehreren 100 oder 1000 auf dem System, dann bekomme ich da weniger Schwierigkeiten, weil ich einfach mich nicht um die entsprechende Machine Power selber kümmern muss, sondern das macht letztendlich Microsoft für mich. Kosten ist nicht ganz so einfach zu beantworten, vor allem nicht nach heute, weil ich weiß, dass jetzt auf dem Connect-Event nochmal ein neues Preismodell vorgestellt wird. Deswegen kann ich nur das erzählen, letztendlich was bis vor 2 Stunden noch Gültigkeit hatte. Und da ist es so, dass es ein gestaffeltes Preismodell gibt. Angefangen bei, ich glaube, bei ungefähr $8, wenn ich 6 bis 10 User habe, und geht dann runter bis auf $2, wenn ich mehr als 1000 User habe. Was allerdings generell gilt, ist, jemand, der ein MSDN-Abo hat, hat grundsätzlich Zugriff, ist mitlizenziert. Jemand, der nur Zugriff auf Work-Items braucht, so klassische Stakeholder, das heißt keinen Source-Code contributen will oder keinen Test ausführen will, der hat Zugriff über die Stakeholder-License, die ist kostenlos. Wenn ich Leute brauche, die weder das eine oder das andere sind, das heißt keine MSDN-Subscription haben, aber trotzdem irgendwie Source-Code einchecken wollen, dann habe ich die Möglichkeit, 5 sogenannte Basic-User auf dieses System draufzulassen, die ebenfalls kostenlos sind. Und als Benefit bekommt jetzt zum Beispiel im Fall eines MSDN-Abonnenten jeder User 240 Bildminuten zugesprochen, beziehungsweise ich glaube im Moment sind es 20.000 Lasttestminuten. Jetzt wenn man sich das mal überlegt, was bedeutet das eigentlich? Ja, im Fall vorhin von meinem Build, der hat ungefähr eine Minute gedauert, also dieser Continuous Integration Build. Zugegeben war jetzt ein relativ kleines Projekt, was ich hatte, aber gehen wir mal von dieser Minute aus. Das heißt, ich kann 240 Builds im Monat als Anwender laufen lassen. Rechnen wir es mal vielleicht ein bisschen einfacher. Wir haben 21 Arbeitstage, sind 210, ich möchte 10 CI-Builds am Tag laufen lassen, dann habe ich als Benutzer auf jeden Fall die Möglichkeit, 10 CI-Builds, 10 mal eine Minute mal 20 Arbeitstage, sind so, also Sie können die Rechnung selber durchführen, haben Sie ungefähr frei, dass Sie 10 Builds ausführen können, angenommen, die dauern eine Minute. Alles, was danach kommt, unterliegt wieder so einem gewissen Preisstaffel. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, für so einen klassischen Build sind es dann 5 Cent pro Minute. Ja? Also wenn Sie irgendwie einen ganz normalen CI-Build darüber hinaus brauchen, kostet der Sie 5 Cent. Wenn Sie einen großen Build haben, einen Nightly-Build, der vielleicht eine Stunde dauert, kostet der Sie 3 Euro. So, und jetzt müssten Sie dann überlegen, Sie packen alles in einen Topf, was Sie klassischerweise hätten, Sie müssen die Build, also wenn Sie on-premise sind, Sie müssen Ihre Server erstmal besorgen, Sie müssen Ihre Lizenzen Sie besorgen, Sie müssen jemanden haben, der das letztendlich alles administriert, das kommt in Topf 1 und Sie machen in den zweiten Topf auf, wo Sie VSTS reinpacken, wo Sie letztendlich die Kosten, die Sie entstehen durch Ihre Subscriptions reinpacken und wo Sie vielleicht nochmal überschlagen, was brauche ich denn an Bildminuten etc. pp. Und dann ist es letztendlich ein einfacher Kostenvergleich, den Sie machen müssen, was für Sie das geeignete System ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das eine oder das andere für Sie günstiger ist. Das müssen Sie selber entscheiden. Vielleicht auch sagen Sie, naja, selbst wenn das eine vielleicht teurer ist als das andere, dann bietet mir das eine System die entsprechenden Vorteile oder die entsprechenden Nachteile. Ich denke, da müssen Sie einfach mal selber, wenn Sie daran interessiert sind, diese Rechnung aufmachen. Ein ganz anderes Thema ist Sicherheit und Privatsphäre. Ganz klar, was man auch immer letztendlich gefragt wird, ist Visual Studio Online sicher? Sind meine Daten sicher? Wo werden die Daten vorgehalten? Ich denke, zum Thema Datensicherheit haben wir hier auf dem Technical Summit auch schon relativ viel gehört. Wir hatten es mal in den Keynotes, wir hatten es mal in dem Panel. Wir hatten gestern eine Session vom Raphael Kölner, glaube ich, dazu. Datensicherheit in Microsoft Azure. Letztendlich VSTS basiert auf Microsoft Azure. Das heißt, die Datensicherheit, die uns Microsoft Azure bietet, bietet uns auch VSTS. Das ist letztendlich eine gewisse Datenredundanz, dass die Daten immer georedundant gespiegelt werden. Ich habe eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit, die mir generiert oder gewährleistet wird von Microsoft und letztendlich immer eine verschlüsselte Übertragung von meinen Daten. Prinzipiell an der Stelle sage ich dann auch immer, naja, ich muss aber auch als Unternehmen letztendlich auch den Menschen betrachten oder die Daten, die ich generell habe. Also welche Daten will ich denn überhaupt irgendwo sichern, um, ja, wenn es sensible Daten sind oder wirklich wichtiges Material für mich ist, wohinter lege ich die denn überhaupt? Letztendlich, wenn ich sie bei mir im Keller oder in meinem Rechenzentrum habe, sind sie auch nicht absolut 100% sicher, ob nicht irgendjemand das Passwort irgendwo hinschreibt und dann irgendwie der Zugriff von Dritten nicht doch irgendwie erlaubt ist. Also das ist ein ganz eigenes Thema. Das ist dann da auch eher, ja, dass man da einfach beleuchten muss und ich denke auch mal mit den entsprechenden Datensicherheitsexperten vielleicht auch mal, wenn man da Misstrauen hat von Microsoft, nochmal diskutieren sollte. Was Microsoft tut, um letztendlich so gewisse, also so einen gewissen Schutz auch für die Privatsphäre zu garantieren, ist, dass wir europäische Datencenter haben, wo wir VSTS hosten können, also unseren Account erstellen können. Also wir können auswählen, ob wir in West- oder in Osteuropa, in West- oder Nordeuropa, glaube ich, ist es, in das Datencenter rein wollen. Können aber genauso gut sagen, wir gehen irgendwie nach USA, wenn uns das nichts ausmacht. In der deutschen Cloud gibt es erstmal kein VSTS, soweit ich Stand heute weiß. Microsoft bemüht sich auch, ja, so ein bisschen vertrauensbildende Maßnahmen, würde ich das mal nennen, zu betreiben. Inzwischen sind 44.000 User von Microsoft selbst auf VSTS und haben dort ihre Projekte gehostet und nehmen den VSTS, um letztendlich effizienter und effektiver in ihren eigenen Projekten zu sein. Microsoft legt auch sehr viel Wert auf Transparenz für diesen Service. Also es gibt tatsächlich einen Blog, der, wenn irgendwelche Incidences auftreten, wo auch immer sehr, sehr aktuell darüber berichtet wird, wie ist der Health-Zustand von diesem Service. Und Brian Harry ist eigentlich auch nicht so schade, mal einen Blogpost zu schreiben, wenn es tatsächlich mal einen Ausfall von VSTS gibt, und legt da immer sehr klar die Gründe auch offen, warum es jetzt zu so einem Ausfall gekommen ist. Ja, und es gibt zahlreiche mittlerweile Zertifikate oder Zertifizierungen, worum sich Microsoft bemüht, um auch letztendlich von einer dritten Stelle sich absichern zu können und zu sagen, ja, die Daten sind sicher oder unterliegen dem und dem Recht. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Erfolgreich Software entwickeln funktioniert für mich immer nur, wenn ich eine Mischung habe aus letztendlich Effizienz und Effektivität. Und steigern kann ich das Ganze, wenn ich es schaffe, dass meine Teams und die Leute, die in den Teams sind, gut miteinander umgehen, gut miteinander kommunizieren, Offenheit leben, das heißt, die Daten, die sie auch haben, transparent machen und mit diesen Daten dann auch arbeiten. Dazu kommen noch die richtigen Werkzeuge, wie Bildautomatisierung, was ich nicht gezeigt habe, ist die Testautomatisierung oder letztendlich die ganze Release-Pipeline, um auch schnell meine neuen Anwendungen irgendwo zu deployen. Der ganze Aspekt Testmanagement und Feedback, dass ich den hier noch mit reinbringe, gehört irgendwie alles mit dazu. Und der Visual Studio Team Services bringt aus meiner Sicht da ein sehr, sehr gutes Paket mit, um genau das zu gewährleisten. Und ich kann jeden eigentlich nur dazu einladen, der jetzt noch keinen Account für Visual Studio Team Services hat und da Interesse hat, das einfach mal für sich selber zu tun und mal zu gucken, was ist damit möglich? Bringt mir das was? Bringt es meinem Team oder meinem Unternehmen irgendwie weiter? Und bin ich auch gerne bereit, mit Ihnen da einfach mal drüber zu diskutieren, wie so Ihre Erfahrungen mit VSTS sind. Ich gehe mal davon aus, dass der Name VSTS jetzt auch noch so eine Weile so bestehen bleibt, auch wenn er mir noch ein bisschen schwer von den Lippen fällt. In dem Sinne, wenn Sie noch ein paar Fragen haben, kommen Sie gerne hier vor oder wir besprechen es draußen weiter. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren, und jetzt noch eine schöne Abschluss-Keynote und einen guten Nachhauseweg, falls Sie morgen nicht mehr hier sind. Dankeschön.